Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest wieder aus Abschied, dem posthum erschienenen Roman von Sebastian Haffner, der Anfang der 30er Jahre seine geliebte Teddy in Paris besucht hat. Endlich hat er sie für sich allein, denn sein Zug geht am Abend zurück nach Berlin. Sie zanken ein bisschen, aber sie kommen sich auch näher. Es gibt noch so viel in Paris, was sie besichtigen wollen. Sie entscheiden sich für den Eiffelturm, fahren hoch, trinken dort im Restaurant einen schlechten, teuren Kaffee. Und dann müssen sie wieder weiter. Sie fahren in Eile mit der Metro zurück ins Hotel, denn Teddy hat dort eine Verabredung mit einem alten Mann, der ihr einen Übersetzungsauftrag erteilen will.
Wir gingen ins Büro und nahmen den Schlüssel vom Brett. Die Schlüssel von Andrews und Fräulein Go hingen noch immer da. Die Wirtsleute saßen vor dem Fenster mit ein paar Nachbarsleuten und spielten Karten. Auch Henri saß da an einem kleinen Tischchen. Er hatte ein paar dienstfreie Stunden, wie es schien, und las in einem kleinen Schmöker und blickte auf und lächelte uns freundlich an. »Monsieur Dame«, rief ich. »Monsieur Dame«, rief Teddy. »Ah, bonsoir, Mademoiselle. Bonsoir, Monsieur«, rief Herr Ruf und lachte strahlend mit seinen weißen Zähnen. »Vous avez eu une bonne promenade?« Und er sagte noch ganz schnell irgendwas Langes, und ich lächelte ungeheuer freundlich und nickte immer mit dem Kopf. »Oui, Monsieur Ruf«, sagte Teddy. Ça aurait pu être mieux. Des visiteurs pour moi? Non, mademoiselle, sagte Herr Ruf. Pas de visiteur. Pas de visiteur. Gott sei Dank, sagte Teddy. Na siehst du, sagte ich. Herr Ruf sagte etwas Langes und lachte mit seinen prachtvollen Zähnen. Oui, monsieur, sagte Teddy. Je l'espère aussi. Ich lächelte und nickte immer mit dem Kopfe. Dann verließen wir das Büro und tapsten die Treppe hinauf, hintereinander, denn die Treppe war zu schmal, um nebeneinander zu gehen. Es war eine ganz schmale, runde, steile Wendeltreppe mit einem bunten Läufer darauf. Wir tapsten an meinem alten Zimmer vorbei und hinauf zum dritten Stock nach Nummer 18, wo Teddy wohnte. Uff, sagte Teddy. Gott sei Dank, dass er noch nicht da war. Ja, sagte ich. Nun hätten wir gar nicht zu rennen brauchen. »Besser ist besser«, sagte Teddy. »Und Franz war also auch noch nicht da«, sagte ich. »Ja«, sagte Teddy. »Hoffentlich kommt er noch zurecht. Franz ist immer unpünktlich.« »Und Fräulein Go ist auch noch nicht da«, sagte ich. »Wie soll ich ihr nur ihre Uhr zurückgeben?« »Vielleicht kommt sie noch vor 10«, sagte Teddy. »Ich würde ihr die Uhr doch gern persönlich zurückgeben«, sagte ich. »Sie ist doch noch böse auf mich.« »Ich weiß nicht«, sagte Teddy. »Es wäre sehr hässlich«, sagte ich, »wenn ich sie hier im Zorn zurücklassen müsste.« Teddy sagte nichts. Und dann waren wir oben und schlossen auf und traten in Teddys Zimmer ein und zogen unsere Mäntel aus und schmissen sie irgendwo hin. Es herrschte die großartigste Unordnung in Teddys Zimmer. Und es kam nicht drauf an, ob wir sie noch ein bisschen vergrößerten. Überall lagen Bücher und Kleider und vollgeschriebenes Papier und Shawls und Russenstiefel und Zigarettenschachteln und Kolleghefte und ich weiß nicht was. Frei war nur das Bett und das Sesselchen und ein schmaler Gang zwischen dem Bett und dem Fenster und dem Schrank und dem Waschtisch. Sonst lag alles vom Fußboden auf vollgekramt. Und übrigens war das Zimmer so klein, dass man immer wieder von Neuem einen Schreck bekam. Der Schreck über das Zimmer war mein erster Eindruck auf dieser Reise gewesen. Als ich eines Morgens um 8 hier ankam, ungewaschen, unrasiert, einen Koffer und einen Fliederstrauß unter dem Arm, herzklopfend und unausgeschlafen, und ich klopfte und Teddy rief, »Entrez!« Und das Zimmer war grabeseng und düster. Und das Fenster ging auf einen schachtähnlichen Hof, und Teddy war zu früh aus dem Bett geholt und saß, die Ellenbogen auf den Knien auf ihrem Bett. Und während ich auf dem Sesselchen saß und Honigkuchen kaute, die sie irgendwo aus der Unordnung hervorgekramt hatte, hatte ich meinen ersten Zank mit ihr, weil ich ihr sagte, sie sähe ramponiert aus und das Zimmer ein Loch nannte und sagte, hier könnte sie aber unmöglich länger wohnen bleiben. Alles mit nichts ahnender sieghafter Großspurigkeit. Wir hatten uns hübsch oft gezankt in diesen 14 Tagen, und eines Abends hatte ich schon meinen Koffer gepackt gehabt und einen lakonisch kitschigen Abschiedsbrief entworfen, und am nächsten Morgen hatte ich dann doch wieder ausgepackt. Und den Brief ließ ich von Henri mit den Apfelsinenschalen ausfegen. Und jetzt hatte ich noch 3 Viertelstunden. Und ich wartete nervös auf Franz und den Alten und dachte, wenn sie nur schon wieder weg wären. Teddy lag auf dem Bett mit den Füßen am Kopfende und sagte, »Oh, du glaubst ja nicht, wie müde ich bin.« Und ich ging mit wenigen großen Schritten in dem freien, schmalen Gang immer hin und her und sah aus dem Fenster drüben in andere erleuchtete Zimmer hinein und kämmte mir mit den Fingern die Haare und hatte eine große Lust zu schreien oder laut zu pfeifen oder ich weiß nicht was zu tun. »Darf ich mir eigentlich die Hände waschen?« sagte ich, und Teddy rief, »Ich bitte sogar darum.« Ich lachte, denn das war ein Zitat. Ich hatte es selbst zu Franz auf dieselbe Frage gesagt und einen Heiterkeitserfolg bei Teddy damit gehabt. Ich wusch mir die Hände mit nervöser Gründlichkeit. So klein und kläglich das Zimmer sonst war, es hatte fließendes warmes und kaltes Wasser und man konnte sich mit Genuss die Hände waschen. »Dein Besuch scheint nicht zu kommen«, sagte ich, während ich mich abtrocknete. Aber da hörte ich es draußen schon tapsen. »Darauf hat er nur gewartet«, sagte Teddy, und ich trocknete mich eilig zu Ende und es klopfte, und Teddy sprang auf und rief, »Entrez!« Es war der Alte. »Bonsoir, Mademoiselle«, sagte er. »Bonsoir, Monsieur.« Er gab uns beiden schlapp die Hand, wischte sie darauf an seinem Brillantbart ab, knöpfte den Mantel auf und nahm auf dem Sesselchen Platz, indem er die Beine des Bauches wegen auseinanderspreizte. Er war noch ein wenig außer Atem vom Treppensteigen und er japste ein paar Mal erfolglos auf, ehe er zu sprechen anfing. Auch glaubte er erst umständlich einen Zwicker und eine große Brieftasche aus den Eingeweiden seines Anzugs heraus und dann putzte er Nase, Bart und Zwicker. »Tenez, Mademoiselle«, sagte er endlich und entfaltete allerlei Papier und winkte Teddy mit einem gutmütig trägen Augenaufschlag zu sich. Teddy trat neben ihn und bückte sich zu dem Papier herab, die Hände auf die Knie gestützt. Sie stand anmutig da. Sie blickte klug und aufmerksam auf das Papier und das Haar fiel ihr rechts und links ins Gesicht. Sie hatte honigfarbenes Haar. Der Alte saß gewichtig und spreizbeinig auf dem Sesselchen und nun begann er vorzulesen und zu brummeln und seinen Brief zu erläutern. Er glich einem Seelöwen. Ich hörte erst noch ein wenig hin, aber ich verstand nichts und es ging mich ja auch schließlich nichts an. Ich konnte jetzt nicht einmal hin und her gehen. Der Alte sperrte den Gang vollkommen ab. Ich kam mir äußerst überflüssig und ungeschickt vor. Und nur um etwas zu tun, steckte ich mir eine Zigarette an. Der Alte folgte mit dem Finger den Zeilen seines Briefs, den er brummelnd vorlas. Manchmal auch hob er den Finger weise und bedeutsam. »Vous comprenez, Mademoiselle?« »Oui, oui«, sagte Teddy, »je comprends.« Sie stand eifrig und lieblich gebückt neben ihm und las mit. Er las mit wichtig hochgezogener Augenbraue und sein Brillantbart wackelte leise, während er brummelnd las. Die Zeit verging. Es war fast 7:30, wo Franz nur blieb. Ich sog an meiner Zigarette und schnippte die Asche auf den Fußboden und setzte mich seufzend auf Teddys Bett. Das war meine Zeit, die der Alte da verbummelte. »Geh weg«, dachte ich. Dann fiel mir ein, wie ich hier am Sonntag vor 14 Tagen herumgesessen hatte, fast ebenso ausgeschaltet. Ich war damals eigentlich ein bisschen mit Teddy verkracht, aber trotzdem machte ich irgendeine kleine Tipparbeit für sie. Ich hatte es ihr abgezwungen, denn ich kam mir gern edel, hilfreich und gut vor. Und ein bisschen wollte ich ihr auch wirklich gern etwas zuliebe tun. Während ich aber an ihrer Maschine saß und tippte, ging es in dem Zimmer zu wie in einem Taubenschlag. Franz kam, den ich damals noch kaum kannte, und der Bayer und Fräulein Go und Andrews, und dann kam ein Rumäne, der Lieder sang. Wahrhaftig. Er begnügte sich nicht mit Reden, er setzte sich neben Teddy auf das Bett und sang ihr mit schöner, trauriger, tiefer Stimme Lieder vor. Rumänische Lieder. Und ich fürchte auch Deutsche. Und dann sang er, etwas tremulierend und mit rumänischem Akzent, »Ich küsse Ihre Hand, Madame«, Er hatte tieftraurige, schöne, dunkle Tieraugen. Und dann kam Buschreuter mit irgendeinem Griechen und alle saßen, einer nach dem anderen, neben Teddy auf dem Bett und redeten und machten Witze oder schimpften und renommierten und ließen ihre Künste spielen und gaben einander die Klinke in die Hand. Nur Andrews blieb, gleich mir. Er setzte sich eine Weile neben mich und las rauchend und schweigend mein Getipptes mit und verbesserte mich von Zeit zu Zeit, denn es war etwas Englisches, was ich tippte. Andrews sprach nur Englisch. Meist schwieg er ganz. Abends, als der letzte der anderen fort war und meine Tipperei fertig war, ging auch Andrews. Nur ich blieb noch, um auf Teddys Besucher zu schimpfen. Franz, arrogant, den Bayern kitschig, den Rumänen unmöglich zu finden und über Teddy selbst väterlich den Kopf zu schütteln. Oh ja, wir hatten uns hübsch viel gezankt in dieser Zeit. Jetzt war es schon über 7:30. Und der Alte las immer noch brummelnd seinen Brief vor. Teddy stand zierlich gebückt neben ihm, meilenfern. Ich hatte das Gefühl, wenn er noch lange las, müsste ich plötzlich meinen Kopf gegen die Wand schlagen und losheulen. Aber dann war er fertig. Er blickte auf. »Eh bien«, sagte Teddy, »c'est entendu, et qu'en font-il?« Sie einigten sich über den Ablieferungstermin. Es kam morgen Abend heraus. So, dachte ich, und jetzt geh weg. Aber der Alte räusperte sich und blieb. Er fing an zu reden. Geh weg, dachte ich mit aller Seelenkraft, deren ich fähig war, aber er war gesässig wie keiner.
Vous êtes aussi allemand, monsieur? Sagte er.
Oui, monsieur, sagte ich. Er nickte mit dem Kopf vor sich hin und sein Schnurrbart nickte betrübt mit. Es war 7:15.
Est vrai? Sagte er plötzlich. Camille Janning est mort?
Qui est mort? Fragte ich. Er wiederholte den Namen. Ich verstand ihn noch immer nicht, denn er sprach ihn auf eine unmögliche Art aus, aber Teddy verstand jetzt. Emil Jannings, rief sie.
Mort? Sagte ich. Emil Jannings?
Mais je n'en sais rien. Quand est-il mort?
Aujourd'hui? Hier?
Non, non, sagte der Alte. Depuis plusieurs mois. Mais je ne le sais pas exactement. On me l'a raconté.
Ich schüttelte den Kopf.
Impossible, sagte ich. Il n'y a pas 3 semaines qu'Emil Jannings a joué à Berlin.
Alors ce n'est pas vrai qu'il est mort?
Non, sagte ich. À ce que je sais.
Der Alte war ganz beruhigt.
Je suis bien heureux, sagte er. Je regretterai bien sa mort. Je le crois un très très grand acteur.
Oui, sagte ich. C'est un grand acteur.
Je le crois même le plus grand acteur, sagte der Alte.
Oui, sagte ich. C'est un très très grand acteur.
Connaissez-vous Werner Krauss?
Qui?
Sagte der Alte. Werner Krauss, sagte ich. Teddy sagte in französischer Aussprache, Werner Krauss.
Werner Krauss? Wiederholte der Alte, stammelnd wie ein Kind. Non, je ne le connais pas.
C'est aussi un très grand acteur, sagte ich.
Mais Emil Jannings est aussi un très très grand acteur, sagte der Alte.
Dann schwiegen wir alle.
Je suis bien heureux, sagte der Alte. Que vous me dites qu'il n'est pas mort.
Non, sagte ich.
À ce que je sais, il n'est pas mort.
J'en suis bien heureux, sagte der Alte.
Wir schwiegen wieder. Dann räusperte sich der Alte wieder und wahrhaftig. Jetzt erhob er sich schwerfällig.
Ne travaillez pas trop, sagte er und nahm Teddys Hand.
Vous n'avez pas bonne mine. Demain à 6:00, n'est-ce pas?
Oui, monsieur, sagte Teddy. Demain à 6:00, c'est entendu.
Au revoir, mademoiselle, sagte er.
Au revoir, monsieur so und so, sagte Teddy.
Au revoir, monsieur, sagte der Alte und gab mir die Hand.
Au revoir, monsieur, sagte ich.
Faites attention que mademoiselle ne travaille pas trop, sagte er.
Oui, monsieur, sagte ich.
Je ferai mon mieux. Au revoir, Monsieur, sagte er. Au revoir, Monsieur, riefen wir beide.
Dann tapste er draußen die Treppe hinab. Es war 7:05. Morgen muss ich nämlich arbeiten wie ein kleines Pferd, sagte Teddy. Erstens hier der Brief und dann das Exposé über Richelieu für Dienstag und dann die Privatstunde in der Banlieue von 8 bis 9.
Ja, sagte ich, und 1 kommt Horwitz.
Ja, sagte Teddy. Und ich?
Ich werde morgen zwischen Köln und Berlin herumsausen, sagte ich.
Ja, sagte Teddy. Plötzlich schrie ich. Ich konnte nicht umhin zu schreien. Es ist ein widerlicher Dreck, schrie ich.
Friss mich nun nicht auf, sagte Teddy.
Nein, sagte ich, dich nicht. Aber ich möchte schon jemand auffressen.
Es hilft doch nichts, sagte Teddy.
Natürlich nicht, sagte ich. Übermorgen habe ich Sitzung auf dem Landgericht.
Ja, sagte Teddy.
Widerlich, sagte ich.
Es hilft doch jetzt nichts daran zu denken, sagte Teddy.
Natürlich nicht, sagte ich.
Es ist nur so verdammt unangenehm, dass ich in 3 Stunden weg muss.
Ich weiß, sagte Teddy. Wir saßen nebeneinander auf ihrem Bett und jetzt legte ich ihr den Arm um die Schulter.
Es ist sogar ekelhaft, sagte ich.
Armer Raimund, sagte Teddy. In diesem Augenblick hörte man es draußen tapsen und dann klopfte es.
Entrez,
rief Teddy und ich nahm meinen Arm an mich.
Es war Franz.
Ach, sagte ich.
Tag.
Guten Tag, sagte er.
Guten Tag, sagte Teddy.
Du kommst ein bisschen spät, der Alte ist gerade weg.
Ach, sagte er.
Ist er schon weg?
Schon ist gut, sagte ich. Er hat hier gesessen, als wollte er nie wieder weggehen.
Ich war ein bisschen wütend auf Franz, dass er jetzt noch kam.
Tja, sagte Franz, da hilft's halt nix. Ich sitz heute im Pech, ich merk's eh schon den ganzen Tag.
Er setzte sich auf das Sesselchen.
Das ist kein Pech, wenn man 1 Stunde zu spät kommt, sagte Teddy. Das ist etwas ganz anderes.
Ja, sagte Franz, das ist deine Schuld.
Meine Schuld?
Ja, sagte Franz.
Du hast ja so auf mir herumgetreten, ich soll mich ins Bett legen. Ich wollt's gar nicht, ich wusste schon, dass ich da melancholisch werd. Aber nun, sagte ich mir, geh schon. Sie gibt doch keine Ruhe, leg dich schon ins Bett, zu tun hast du doch nichts. Im Bett ist's schon am wärmsten. Habe ich mich niedergelegt, bin ich natürlich melancholisch geworden.
Er saß auf dem Sesselchen, für das er ein bisschen zu groß war. In Teddys Zimmer war nur ein kleines, bescheidenes Sesselchen ohne Armlehnen, kein großes und mächtiges wie in meinem Zimmer. Und er lächelte wirklich recht melancholisch und redete vor sich hin. Er war sehr schön, aber er sah recht ramponiert aus. Bis jetzt hatte ihm das Bett noch nicht viel geholfen.
Melancholisch sein ist doch kein Grund zum zu spät kommen, sagte Teddy.
Nein, sagte er und blickte melancholisch lächelnd auf.
Na, da weiß man ja doch nicht.
Aber besser wär's schon, ich wär wirklich liegen geblieben, wenn man sich schon noch errafft und zieht sich an und kommt gegangen, gekämmt und gestriegelt. Nachher bekommt man nichts wie ausgeschimpft.
Er tat mir leid.
Zigarette, sagte ich. Ich bot das Etui herum mit den wenigen Gitanen, die ich noch darin hatte. Er nahm, ich auch.
Teddy sagte, ich sollte nicht, und dann nahm sie auch.
Wir rauchten alle 3.
Tja, sagte Franz, ich bin hübsch melancholisch, es ist doch ein Drecksleben.
Ja, sagte ich, weiß Gott, ein Drecksleben ist es.
Ja, sagte Franz, das kommt davon, wenn man sich ins Bett legt. Aber ich tu's nicht nochmal.
Nein, da kann viel passieren, bis ich mich wieder ins Bett leg.
Werden Sie sich nicht heute Nacht hineinlegen, sagte ich.
Ach, heute Nacht, sagte Franz.
Da kann viel passieren.
Ich weiß es nicht. Wissen Sie, was alles bis heute Nacht passieren kann?
Na, ich weiß nicht, sagte ich.
Viel ja eigentlich nicht mehr. Ich werde abreisen. Das wird bis heute Nacht passieren.
Ich bin übrigens auch melancholisch.
Sie? Sagte Franz.
Sie sind melancholisch.
Ja, wie kommen denn Sie dazu?
Na, sagte ich und machte eine Bewegung.
Ach, sagte Franz, wenn ich die Gründe Ihrer Melancholie hätte.
Und ich, sagte ich, wenn ich die Gründe Ihrer Melancholie hätte.
Wir rauchten vor uns hin. Teddy und ich saßen auf dem Bett und Franz saß auf dem Sesselchen. Das Fenster war voll Nacht und gegenüber, gar nicht weit, sah man in ein anderes helles Zimmer hinein. Fräulein Goos Uhr an meinem Handgelenk zeigte ein paar Minuten nach 7.
»Wo seid Sie denn gewesen den Nachmittag?« sagte Franz. »War's nett?«
»Bilderchen besehen«, sagte ich. »Im Louvre.«
»Doch, war schon sehr nett.«
»Ich musste ihm doch noch die Venus von Milo zeigen«, sagte Teddy. »Stell dir vor, diese Schande. Er wollte aus Paris abfahren und hatte die Venus von Milo nicht gesehen.«
»Und diese Schande nun erst«, sagte ich. »Sie lebt hier fast ein Jahr und hatte die Kreuzigung von Greco noch nicht gesehen und die Cimabues. Das musste ihr erst ein Hergelaufener wie ich zeigen.«
»Das ist gar keine Schande«, sagte Teddy. »Das ist nur was für Snobs. Aber die Venus von Milo, der Greco, ist nicht mal schön.«
»Da hören Sie«, sagte ich.
»Jetzt ist der Greco nicht mal schön. Das sagt sie auch noch ganz schamlos. Schändlich genug, wenn sie es denkt.«
»Ja«, sagte Franz und lächelte hochmütig. »Die Bildung, nicht wahr? Das ist nicht ihre starke Seite. Sie hat ja auch bis heute Mittag Li Tai Po nicht gekannt. Und Rilke, den hast du doch auch erst nach seinem Tode kennengelernt, was?«
»Bäh«, sagte Teddy.
»Tja«, sagte Franz, »da hilft kein Bähen. Bähen tun die kleinen dummen Schafe, die ungebildet sind. Mit der Bildung, da ist's halt nicht weit her bei dir.«
Teddy schwieg.
»Wenn nicht gelegentlich mal gute Freunde ein bisschen was für deine Bildung täten«, sagte Franz noch. Dann merkte er plötzlich, dass Teddy schwieg und verstummte auch. Er sah auch plötzlich ein bisschen verzerrt aus und sein Lächeln hatte etwas Krankes.
»Armer Franz«, dachte ich, »und darauf bist du eifersüchtig gewesen.« Mir war ganz komisch zumute. Ich gab Franz noch eine Zigarette, denn er war mit seiner ersten schon fertig. Er war ein Schnellraucher.
»Ja«, sagte ich, »und dann waren wir noch auf dem Eiffelturm.«
»Tja«, sagte Franz.
»Schade, dass es so früh dunkel wird«, sagte ich.
»Na, jetzt ist der Tag ziemlich um.«
»Ja«, sagte Franz, »ich werde auch gleich gehen.«
Er hatte plötzlich etwas Gekränktes.
»Um Gottes Willen«, sagte ich, »so war es doch nicht gemeint.« Übrigens war es mir nicht unlieb zu hören, dass er gleich gehen wollte. Trotzdem tat er mir leid. Auch sah ich ihn ja zum letzten Mal.
Weiß schon«, sagte Franz bitterlich. Er rauchte.
»Hör mal, Teddy«, sagte er. Den Namen Teddy hatte er von mir adoptiert und er sprach ihn fremd aus. Es klang wie Teddy in seinem Mund. »Hör mal, Teddy, du könntest eigentlich morgen mal ein Kolleg für mich hören, bei Tonella über Novalis. Du sitzt ein Stündchen da und schreibst mir mit, ja?
Ich mag nicht hingehen. Ich bin zu melancholisch und dir ist's auch ganz gut, mal was über Novalis zu hören, wie?«
»Unmöglich«, sagte Teddy. »Ich habe schrecklich viel zu tun morgen.«
ich weiß«, sagte Franz und lächelte boshaft. »Der Horwitz kommt um 1, aber das stört nicht. Tonella liest um 10.«
»Ich habe auch noch anderes zu tun«, sagte Teddy. »Außerdem?«
Ich hatte jetzt ein wenig Angst, aber sie entschied sich plötzlich zum Guten. Sie lachte und fing an, freundschaftlich zu schimpfen.
»Außerdem ist das gar nicht gut für dich, dass du immer die anderen für dich die Kollegs hören lässt. Das Examen kann ich ja nachher doch nicht für dich machen.«
»Ach, das Examen«, sagte Franz, »das mache ich ja doch nie.«
»Na gut, na schön, weiß ja schon. Du würdest ja auch nicht ins Leichenschauhaus kommen, wenn ich darin läg.«
»Nein«, sagte Teddy, »ins Leichenschauhaus, ich glaube nein.«
»Ich sag's ja«, sagte Franz.
»Oh Gott, ich bin hübsch melancholisch, wenn's nur einen Krieg gäbe.«
»Morgen Abend liefere ich dem Alten die Übersetzung ab«, sagte Teddy. »Um 6 gehe ich zu ihm. Willst du mitkommen?«
»Ja«, sagte Franz. »Wäre schon nicht das Dümmste. Na, wollen sehen.«
»Hol mich dann hier ab«, sagte Teddy. »Aber du musst pünktlich sein, pünktlicher als heute.«
»Und jetzt geh«,
dachte ich plötzlich mit Heftigkeit. Ich hatte so lange Geduld gehabt, aber nun dachte ich, nun war es Zeit, dass Franz ging. Es war 7:20.
»Tja«, sagte Franz, »wenn's einen Krieg gäbe, da würden wir uns sogar vielleicht wiedersehen, Herr Pretzel, was?«
»Da könnten wir in derselben Flammenwerferbatterie stehen, da würden wir Paris zerschießen, das gäbe ein Leben, was?«
»Na«, sagte ich, »ich hab ja kein so sehr großes Kriegsbedürfnis.«
»Und Sie wollen melancholisch sein«, sagte Franz. »Na, aber Sie haben ja auch keinen Grund, nun fahren Sie hübsch ab.«
»Na«, sagte ich, »hübsch.«
»Schade«, sagte Franz. »Hätten meinetwegen noch hier bleiben können. Ich würde mich freuen, Sie mal wiederzusehen, wenn's nur einen Krieg gäbe.«
»Vielleicht sehen wir uns auch ohne Krieg mal wieder«, sagte ich. Ich war gerührt. Eigentlich war ich doch für die kurze Zeit recht gut befreundet mit Franz. Und jetzt nahmen wir doch eigentlich Abschied. Zugleich dachte ich trotzdem, geh schnell.
»Kommen Sie nicht mal nach Berlin?«, sagte ich. »Sie müssen mich dann auf jeden Fall besuchen. Vielleicht komme ich ja auch mal wieder nach hier.«
»Tun Sie das«, sagte Franz.
»Ich nach Berlin? Ach, wissen Sie, ich mag Berlin nicht.«
»Kennen Sie es denn?«, sagte ich.
»Kennen«, sagte Franz. »Na, ich meine, ich kenn's schon. Die Atmosphäre, man kennt das doch. Berlin.«
Er schnoberte den Geruch Berlins mit der Nase ein und er zog sie kraus dabei.
»Aber da gewesen?«
»Da gewesen bin ich freilich nicht«, sagte er. »Was gibt's da zu lachen?«
»Guck dir das an. So möchte ich lachen können. Und der will melancholisch sein. Ich möchte mal einen Tag so melancholisch sein wie Sie, Herr Pretzel. Das wäre der lustigste Tag meines Lebens.«
»Na«, sagte ich, »ich wünsche Ihnen was Besseres. Ich wünsche Ihnen überhaupt alles Gute.«
»Das wünsche ich Ihnen auch«, sagte er, und endlich stand er auf. In diesem Augenblick war ich ihm wieder restlos gut und empfand nichts als Rührung, denn nun ging er ja. »Also«, sagte ich, »werden Sie gesund und kommen Sie morgen nicht wieder zu spät und machen Sie's gut. Und schlafen Sie Ihre Melancholie aus.«
»Ach«, sagte er, »Melancholie ausschlafen. Wir werden schon sehen.
Also, alsdann machen Sie es nur auch recht gut.«
Wir schüttelten uns die Hände. Er hatte eine große, sehr schöne, kräftige Hand mit Adern drauf und die Fingerspitzen waren zigarettengelb.
»Also morgen 6, Franz«, sagte Teddy.
»Gut, gut«, sagte Franz.
»Hoffentlich bin ich nicht bis dahin im Leichenschauhaus, da würdest du ja nicht hinkommen.«
»Nein«, sagte Teddy, »ich glaube nicht.«
»Ich sag's ja«, sagte Franz.
»Na, alsdann.«
»Alsdann«, sagte Teddy.
»Also machen Sie's gut«, sagte Franz.
»Dankeschön«, sagte ich, »Sie auch.«
»Alsdann«, sagte Franz. Dann hörte man ihn draußen tapsen und es war 7:30 und ich wandte mich ins Zimmer zurück. Ich merkte plötzlich, dass es voll Zigarettenrauch war und ich hatte ein verbrauchtes Gefühl im Mund und Teddy saß auf dem Bettrand und sah müde aus.
Sebastian Blomberg mit der 8. von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Morgen 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
9 Uhr mit Milat Kupay. Nach dem US-Repräsentantenhaus hat in der Nacht auch der Senat für eine Veröffentlichung der Epstein-Ermittlungsakten gestimmt. Damit liegt die Gesetzesvorlage jetzt bei US-Präsident Trump zur Unterschrift. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
Laut dem Gesetzentwurf hat das Justizministerium nach Inkrafttreten 30 Tage Zeit, um alle Ermittlungsakten in dem Fall herauszugeben, die nicht als geheim eingestuft sind. Trump hatte die Veröffentlichung monatelang blockiert, am Sonntag dann aber eine Kehrtwende vollzogen und seinen Parteikollegen geraten, für das Gesetz zu stimmen. Im Repräsentantenhaus gab es daraufhin unter allen Abgeordneten nur eine einzige Gegenstimme bei den Republikanern. Der Unternehmer Jeffrey Epstein soll jahrelang Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente vermittelt haben. 2019 wurde er tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Der Fall hatte auch Trump unter Druck gesetzt. Letzte Woche kamen E-Mails ans Licht.